Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Wir sprechen heute mit der nordrhein-westfälischen Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, Mona Neubauer, über das Thema: Wie geht erfolgreicher Strukturwandel von der Kohle zur KI? Diese Folge haben wir live am 21. November 2025 bei uns im Berliner Basecamp aufgenommen. Der Strukturwandel stellt viele Regionen vor große Herausforderungen. Und hier ganz besonders jene, die über Jahrzehnte von Industrien geprägt waren, die auf fossile Energieformen gesetzt haben. Darum stellen wir heute unter anderem in dieser Ausgabe von Nachgefragt der Ministerin die Frage: Wie gelingt der Übergang von traditionellen Industrien zu zukunftsfähigen Technologien wie der KI? Welche Herausforderungen gilt es dabei zu überwinden und wie nimmt man alle Beteiligten auf diesem Weg mit? Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Jörg Borm und ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Zuhören und beim Weiterdenken. Guten Morgen und herzlich willkommen hier im Berliner Basecamp von O2 Telefonica. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier bei uns im Basecamp, aber auch draußen an den Bildschirmen. Und begrüße Sie vor allen Dingen zu einem ganz spannenden Thema, was wir heute Morgen besprechen wollen. Das Thema heißt tatsächlich: Wie geht erfolgreicher Strukturwandel in NRW von der Kohle zur KI? Und wenn Sie sich zurückerinnern an die Zeit der Kohle, jahrzehntelang haben Fördertürme und riesige Braunkohle-Schaufelradbagger das Landschaftsbild auch gerade in NRW geprägt oder prägen sie halt teils noch. Wir müssen nur an Garzweiler, Hambach oder Jülich denken. Und Rhein und Ruhr, diese Region stand eigentlich immer für Kohle, Stahl und Kumpel. Wo früher unter und über Tage gefördert wurde oder noch wird, muss sich NRW nun zügig wandeln und hat sich für den Weg von der Kohle zur künstlichen Intelligenz entschieden. Beides Worte mit K, insofern vielleicht auch gar kein Zufall. Da werden wir gleich drüber sprechen. Und alleine Microsoft plant Milliardeninvestitionen in NRW. Der Weg von der Kohle zur KI scheint also eine ganz große und enorme Chance für NRW zu sein. Aber die KI benötigt, ebenso wie die Stahlproduktion früher oder die Kohleproduktion, jede Menge Energie. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Die große oder erfolgreiche Etablierung von KI setzt daher voraus, dass diese Energie auch bezahlbar ist, dass sie planbar ist. Und ist diese Hürde genommen, kann NRW sicherlich Europas Leitregion für nachhaltige KI werden. Mit grüner Energie, starken Hochschulen und einem innovativen Mittelstand bringt NRW hoffentlich die idealen Voraussetzungen mit, um Innovationskraft und Klimaschutz zu verbinden. Darüber möchte ich nun sprechen mit der nordrhein-westfälischen Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubauer. Herzlich willkommen, liebe Frau Ministerin.
Einen herzlichen guten Morgen.
Der schrittweise Kohleausstieg im Rheinischen Revier, 2020 mit dem Gesetz zum Kohleausstieg beschlossen und soll spätestens 2030 enden, bedeutet, dass ehemalige Wertschöpfungsketten, dazu gehört der Kohleabbau, da gehört zu Kraftwerke, dazu gehören Zulieferer, komplett von der Bildfläche verschwinden. Ein ganzer Industriezweig wird quasi damit zurückgebaut und Sie setzen auf künstliche Intelligenz als Ersatz sozusagen. Lassen Sie uns zum Einstieg vielleicht ganz kurz einmal den Begriff Strukturwandel definieren. Der ist ja sehr vielfältig. Beschreiben Sie doch einmal ganz kurz, wie Sie den Strukturwandel erleben beziehungsweise wie Sie ihn definieren für sich.
Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine langjährige Erfahrung mit Strukturwandel und der ist meistens induziert durch auch exogene Faktoren. Ich sag mal, die Frage des Steinkohleausstiegs im Ruhrgebiet war stark geprägt davon, dass im internationalen Wettbewerb die Kosten, die die Steinkohleförderung im Ruhrgebiet nach sich zog, nicht mithalten konnten mit denen der Importsteinkohle. Das heißt, ökonomische Gründe, immer auch Teil einen Strukturwandel notwendig zu machen oder einzuleiten. Wir haben gerade, was die Braunkohleverstromung betrifft, die große Aufgabe als aktuell handelnde Generation, das zu tun, was zu tun ist im Interesse uns selber gegenüber, aber auch vor allem den kommenden Generationen gegenüber, nämlich das uns Mögliche zu tun, die Folgen der Klimakrise einzudämmen und dementsprechend den Anteil an CO2-Emissionen zu reduzieren. Und daraus abgeleitet gab es dann ja eine Verständigung des Bundes mit den Ländern, die Reviere haben, also Braunkohle noch produzieren und daraus Strom produzieren, entsprechend mit einem Strukturstärkungsgesetz die Mittel zur Verfügung zu stellen, dass man den Regionen was an die Seite stellt, zu sagen, ihr werdet euch jetzt neu erfinden müssen. Und wir unterstützen euch mit einem Investitionsgesetz, Kohleregionen in Förderperioden und so weiter. Und da sind wir in Nordrhein-Westfalen nicht nur mittendrin, sondern es ist uns gelungen, in der aktuellen Koalition eine Vereinbarung zu treffen, dass wir 8 Jahre vorgezogen aus der Braunkohle aussteigen wollen. Warum? Weil es ernst ist um die Folgen der Klimakrise. Wir sind das Land Nordrhein-Westfalen, was in 2021 auch betroffen war von den schweren Schäden der Flutkatastrophe. Über 100 Menschen leben insgesamt, ein volkswirtschaftlicher Schaden von 40 Milliarden. Und mein Verständnis ist, Klimaschutz kann, wenn er in Technologie übersetzt, neue Geschäftsmodelle aufmacht, unserer Volkswirtschaft helfen, nicht irgendwann nur noch Reparaturkosten für die Folgen der Klimakrise leisten zu müssen, sondern uns zurückzukämpfen mit neuen Technologien an die Spitze derer, die in der Welt sozusagen den Takt vorgeben. Und dieses von der Kohle zur KI, wenn man das auf Englisch übersetzt, dann glaube ich, kann man das für Nordrhein-Westfalen ganz gut nutzen. Wenn man sagt, wir gehen vom Coal Mining zum Data Mining, dann beschreibt das eigentlich das, was wir in Nordrhein-Westfalen als großes Potenzial sehen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine deutlich zweistellige Milliarden-Wertschöpfungskette im produzierenden Gewerbe. Das heißt, da sind ordentlich Daten zu minen, mit denen wir dann, wenn wir KI in Anwendung bringen, eigene Wertschöpfungsketten wieder aufmachen können. Weil das haben Sie in der Einführung ja richtig gesagt. Es kann nicht darum gehen, dass man sagt, ja sorry, ist jetzt auch nicht unser Problem, dass da Wertschöpfungsketten weggehen, sondern die große Aufgabe ist ja, und die wird nicht einfacher, wenn man da mit ganz vielen Bürgermeistern und Landräten und Zivilgesellschaft und Gewerkschaften immer wieder versuchen muss, zusammenzubleiben und trotzdem eine Linie vorzugeben. Was wir machen, ist, dass wir mit den Möglichkeiten des Strukturstärkungsgesetzes und des Investitionsgesetzes Kohleregionen uns erstens dafür einsetzen, der Bundesregierung gegenüber, dass wir eine Flexibilität bekommen in den Tranchen der Förderperioden. Weil wer schon mal so große Projekte, und das ist ja nicht, wir bauen mal eine Bordsteinabsenkung, sondern wir bauen ein AI-Village in Hürth. Also wir unterstützen, dass da ein Ökosystem entsteht, wo die Stärke der Hochschulen, der Universitäten, der außeruniversitären Forschungseinrichtungen und unserer Cluster, die KI NRW heißen, sozusagen zusammenkommen und Dinge entwickeln, die für die Zukunft notwendig sind. Und deswegen hat man in den Projekten am Anfang eigentlich die wenigsten Ausgaben, sondern die Planungen laufen in den ersten Jahren und dann kommt sozusagen der große Berg an Mittelabfluss. Das ist unser Weg in Nordrhein-Westfalen, wie wir das angehen, eben mit der Region zusammen, weil ohne die Region, ohne die Menschen, die das am Ende mittragen müssen, wird das nicht gelingen. Ich meine, wir sind gut aufgestellt aufgrund unserer Wirtschaftsstruktur, die lange nicht mehr nur Stahl und Montan ist, sondern wir in den Bereichen Gesundheitswirtschaft, in den Bereichen tatsächlich Informations- und Kommunikationstechnologie sehr stark aufgestellt sind. Wir haben über 77 Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, 780.000 Talente, die an unseren Hochschulen unterwegs sind, allein 1.000 Hidden Champions quer durchs ganze Land, die alle einen Innovationsschub mitmachen müssen. Das heißt, das kann Politik ja nicht alleine machen, dass der Mittelstand in KI investiert und da Innovationen sozusagen in seine Prozesse integriert. Aber da sozusagen eine gezielte Förderung, um das zu unterstützen, dass es zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell werden kann, da sind wir sehr konzentriert, aber auch nicht unerfolgreich dran.
Sie haben jetzt verschiedene Punkte angesprochen. Ich versuche mal einen aufzugreifen. Sie hatten gerade gesagt, beispielsweise der Mittelstand. Der Mittelstand ist ja vielleicht noch nicht unbedingt da, wo er sein müsste, was so das Digitale angeht. Wie stellen Sie denn sicher, dass die dann auch davon profitieren? Also gerade der Mittelstand, der jetzt auch von dem Rückbau sozusagen betroffen ist, insbesondere.
Also der Mittelstand, der davon betroffen ist, dass die Braunkohleverstromung eingestellt werden wird in Nordrhein-Westfalen, ist ja der, der Anlagen- und Maschinenbau zum Beispiel betrifft oder bearbeitet. Das, was aber sozusagen in KI steckt, und das ist ja sozusagen der Punkt, den wir mit diesem von der Kohle zur KI setzen wollen, ist, dadurch, dass wir zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, die Investitionen von Microsoft, also diesen Hyperscaler zu haben, dadurch, dass wir in Nordrhein-Westfalen einen der 4 schnellsten Rechner der Welt beheimaten am Forschungszentrum Jülich mit Jupiter, dadurch, dass wir neben Microsoft wahnsinnig viele Anfragen für Rechenzentren haben, bauen wir sozusagen eine Basisstation im Land, aber vor allem mit einem Schwerpunkt eben auch im Rheinischen Revier, die möglich macht, dass daraus dann der Mittelstand nicht nur Anwender wird von irgendwas außerhalb Europas entwickelten, sondern mit der Stärke unserer Hochschulen dann sozusagen eigene Wertschöpfung betreiben kann. Ich glaube, der Mittelstand ist durchaus innovativ und investiert ja auch. Jetzt gehört zur Ehrlichkeit dazu, wenn man so wie Nordrhein-Westfalen einen hohen Anteil hat vom Mittelstand, der an OEMs folgend aus der Automobilindustrie investiert hat, aber eben da, wo die OEMs hingegangen sind, in Klammern China und so weiter, dem muss man jetzt Investitionsbedingungen bieten in einem Ökosystem der Moderne, dass die Investitionen mobilisieren, private Investitionen mobilisieren, um ihre Standorte auch in Nordrhein-Westfalen umzubauen. Und ich glaube, was da ein wesentlicher Punkt sein wird, ist alles, was forschungsintensiv ist, wo Forschung und Entwicklung stattfinden muss. Da ist ein wahnsinniges Potenzial, was wir brauchen als Gesellschaft in Europa, weil wir uns tatsächlich nicht in Selbstgenügsamkeit zurücklehnen dürfen. Dafür sind die Systemrivalen China wirklich uns im Moment an so vielen Stellen einfach 3 Schritte voraus. Ich will nicht, dass wir am Ende in Europa, wir sagen immer, wenn ich im Ausland unterwegs bin, I'm from North Rhine-Westphalia, we are Europe's heartbeat. Mhm. Es ist auch nicht weniger als das. So, und ich glaube, das muss der Punkt sein, dass es um mehr geht als jetzt Mittelständler im Rheinischen Revier an die Hand zu nehmen, sondern dass es immer darum gehen muss, wir gestalten eine Infrastruktur, wir gestalten einen Rahmen, wir setzen uns für Rahmenbedingungen ein, die ehrlicherweise der Bund oder Europa am Ende verbessern muss. Aber da sind wir, da bin ich, starke Stimme des Mittelstands, dass wir denen die Möglichkeit geben, diesen Innovationssprung auch mitgehen zu können.
Okay, nun hatten Sie auch schon mehrfach erwähnt, einmal das Internationale, der Blick in andere Richtungen, Richtung China beispielsweise, Asien generell. Sie hatten auch vorhin schon mal angesprochen, die Energiefrage. Und das ist ja eine ganz, ganz wichtige Frage. Absolut. Weil Sie haben sich jetzt für den Weg von der Kohle zur KI entschieden. Die KI ist sehr energieintensiv. Ich hatte das eingangs schon erwähnt. Wie gehen Sie damit um? Also es kann ja auch als Standortnachteil ausgelegt werden, weil wir haben tatsächlich in Deutschland die höchsten Strompreise aktuell. Auch wenn der Industriestrompreis jetzt ja gerade gesenkt wurde, allerdings nur für das produzierende und verarbeitende Gewerbe und TK und IT-Unternehmen da eigentlich außen vor sind. Rechenzentren braucht man für die KI. Das ist eine ganz große Voraussetzung. Sie hatten ja auch gerade schon die Forschungszentren angesprochen, Jülich beispielsweise. Also brauchen Sie dort jede Menge Energie. Wie wollen Sie das tatsächlich, sag ich mal, nach draußen hin verkaufen, sag ich jetzt mal salopp?
Also die gute Nachricht ist, der hohe Anteil zum Beispiel an Photovoltaik hat im letzten Jahr dafür gesorgt, dass der Strompreis 15% niedriger war, als er ohne die Photovoltaik gewesen wäre. Jetzt wäre es vermessen zu sagen, wir können Pol halten in Nordrhein-Westfalen mit einer autonomen Versorgung durch Wind und Sonne, sondern das ganze Umstellen der Energieversorgung bedarf einer national eindeutigen, auch ambitionierten Weiterführung einer Energiewende, die hinführen muss zu einer Defossilisierung der Energieversorgung. Das ist die Low-Hanging-Fruit im Klimaschutz. Es gibt keinen einfacheren Teil in der ganzen Frage von, wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir rohstoffleicht und klimaneutral produzieren, als das in der Energieversorgung zu machen. Weil wir wissen, die Gestehungskosten, also Wind und Sonne, schicken ja in der Tat keine Rechnung, wenn die Strahlen auf das Modul gehen oder der Wind durch die Rotorblätter. Was notwendig ist, ist, dass wir als Gesellschaft uns verständigen, dass das Modernisieren, Digitalisieren unserer Stromnetze, egal ob es die großen Übertragungsnetze sind oder die Verteilnetze, dass wir da eine Vorleistung bringen müssen. Die sind nicht auf dem Stand, wo sie sein müssten, um dem gerecht zu werden, was eine zukünftige Energieversorgung bringen wird. Daran arbeiten wir in Nordrhein-Westfalen. Ich habe im April, März 24, Oktober 23, also irgendwann sehr früh, mich als zuständige Fachministerin auch positioniert, quasi bundesweit, und habe gesagt, ihr müsst was an den Energiekosten tun, weil es was mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun hat. Und Sie sprechen die Kosten an, die im Moment noch nicht bei den Rechenzentren sozusagen in Strompreiskompensation oder Netzentgeltreduktion, die sind noch nicht mit drin. Ich glaube, es ist schwieriger zu sagen, denen, die ja Interesse haben zu investieren, das geht leider nicht, weil dann werden die sagen, ja gut, dann geht gehen wir halt woanders hin. Und ich habe ein Interesse daran, dass wir wirklich mit Rechenzentren auch genau diese notwendige Dateninfrastruktur oder Datenverarbeitungsinfrastruktur aufbauen. Deswegen wäre ich da sehr offen dafür zu sagen, man nimmt die mit rein, zum einen. Und zum anderen geht das nur, wenn wir eine europäische Lösung für unsere Energieversorgung treffen. In Europa war Euratom eigentlich ein Muttergedanke einer ökonomischen Verbindung der damaligen europäischen Mitgliedstaaten. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, dass man in Europa Perspektiven schafft. Was kann eigentlich das Nächste sein, was uns verbindet? Und ich bin viel unterwegs im europäischen Ausland mit Delegationsreisen, um zu sagen, wie schaffen wir eigentlich einen gemeinsamen Wasserstoffhochlauf hinzukriegen, weil wir einen wahnsinnigen Bedarf zum Beispiel haben, bei unserer energieintensiven Grundstoffindustrie Wasserstoff zur Verfügung zu stellen. Und wenn man sich anguckt, was passiert in Portugal und Spanien in dem Bereich, dann sind die, also auch die konservative Partei Portugals und Spaniens ist so wie, bitte lass uns das so schnell wie möglich in Wertschöpfung setzen, weil für die entstehen ganz neue Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn man das europäisch denkt, dann haben wir ein so großes Potenzial, wirklich Ausweitung von Energiekapazitäten unabhängig von Importen hinzukriegen, dass das was ist, wo Europa sehr, sehr viel schneller sich kümmern muss, dass die Frage von Interkonnektoren, von Pipelines und Leitungen zwischen den europäischen Ländern, die Entschlossenheit zu sagen, wir gehen schrittweise in den Hochlauf der Erneuerbaren rein und im selben Atemzug logischerweise dann auch raus aus den Fossilen. Aber vor allem muss die Nachricht sein, wir steigen in die Erneuerbaren ambitioniert und miteinander ein. Das wird es sein. Wenn man sich anguckt, was macht China? Alle sagen jetzt immer, ja, China hat uns überholt im Hochlauf der Erneuerbaren. Das stimmt auch. Zur Wahrheit gehört, dass China aber nicht nur Erneuerbare macht, sondern auch andere Energieproduktion, also Kohle, Gas und Ähnliches. Die sind einfach sozusagen entfesselt in Energie zur Verfügung stellen. Das, was in den Vereinigten Staaten passiert, was die zweite Trump-Administration da macht, nämlich LNG-Gas zu einem Preis zu fördern, den irgendjemand zahlt übrigens, weil LNG-Gas ist ökologisch nicht, ich sag mal, die gute Möglichkeit, Energie zu produzieren, aber die beiden Konkurrenten an der Stelle, die da im Moment drei Schritte vor Europa liegen, machen alles dafür, dass die Energiekosten unten sind. Und es gibt meiner Ansicht nach spätestens mit der Bundestagswahl von allen Wählerinnen und Wählern der demokratischen Parteien ein Ja ist in Ordnung, dass ihr Strompreis entlastet, also Mittel einsetzt, damit der runtergeht. Sowohl für die Wirtschaft wie auch für Bürgerinnen und Bürger. Und das übrigens ist ja leider aktuell in der Bundesregierung nicht erfüllt. Und jetzt denken Sie mal drüber nach, was würde denn passieren, wenn die Stromsteuer tatsächlich runtergehen würde? Wir müssten uns viele Fragen nicht mehr stellen im Hochlauf der Elektromobilität. Wir müssten uns viele Fragen nicht mehr stellen in der ökonomischen Attraktivität von Wärmepumpen. Das wären einfache Möglichkeiten, wie man den wichtigen Branchen in der Bundesrepublik nicht sozusagen Subventionen in eine Branche gibt, sondern wie man sagt, Bürgerinnen und Bürger, wir machen die Zukunftsversorgung, die grünen Moleküle sozusagen in der Anwendung günstiger. Da muss die Bundesregierung aus meiner Sicht dringend nachsteuern, erstens in der Sache und zweitens weiß auch, was damit zu tun hat, ob man Erwartungen weckt und dann sozusagen die überhaupt nicht erfüllt.
Ja, nun sind die Erneuerbaren ja bekanntlich nicht so ganz verlässlich, sage ich mal, wie die fossilen Energieformen, die wir haben. Die USA beispielsweise bauen ja gerade wieder AKWs, beziehungsweise aktivieren sie wieder. Google hat das zumindest angekündigt. Aufgrund der enormen Energiemenge, die sie braucht. Sie hatten gerade Wasserstoff angesprochen. Wasserstoff gerade auch auf der Iberischen Halbinsel wäre da schon sehr weit nach vorne gekommen. Hier in Deutschland dauert es noch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Zumindest spricht man drüber und diskutiert. Aber es passiert noch vielleicht zu wenig in der Richtung. Das heißt, das Ganze braucht noch so ein bisschen Zeit. Sehen Sie da eine Gefahr oder haben Sie einen Plan B? Was passiert, wenn diese Strompreispolitik nicht so schnell greift, wie Sie es gerne hätten? Also sprich, wenn die EU, Sie hatten ja gerade die EU auch angesprochen, die EU muss da eigentlich in Vorleistung gehen sozusagen. Und wenn also quasi im Grunde genommen dieser Standortnachteil, diese Herausforderung, ich habe keine attraktiven Bedingungen durch diesen Strompreis, was wäre dann Ihr Plan B? Gibt es einen Plan B?
Also der Plan A ist erstmal, dass es ja interessant ist zu beobachten, dass die aktuelle Bundesregierung auch mit meiner Kollegin, Frau Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, das macht, was also jetzt in dem Koalitionsausschuss angekündigt ist, das zu tun, wo wir mit Robert Habeck schon mal standen. Die schlechte Nachricht für alle, die darauf warten, dringend seit anderthalb Jahren ist, im Moment sind wir an dem Zustand, dass es eine Aussage eines Koalitionsausschusses gibt, aber keine beschlossenen Kabinettvorlagen dazu. Was ebenfalls nicht gut ist, ist, dass bei der Frage der Strompreisreduktion, also Industriestrompreis als ein Beispiel, erstens keine Perspektive für mittelständische Unternehmen drin ist und zweitens eine zeitliche Befristung auf 3 Jahre existiert. Jetzt sind alle, die in Investitionsüberlegungen sind, halt leider nicht in 36 Monaten fertig, die Investition mobilisiert zu haben und Abschreibungen geklärt zu haben und so. Das heißt, da muss dringend mit der Europäischen Union von Seiten der Bundesregierung gesprochen werden. Es braucht eine klare Perspektive einfach. Wie entwickeln sich Strompreise? Und da ist die gute Nachricht, wir wissen, dass die Erneuerbaren ein stromkostendämpfender Faktor sind. Und auf dem Weg dahin ist es keine gute Möglichkeit, den Anschein zu erwecken, als könnte man irgendwie wieder zurück in die 90er der Bundesrepublik, sondern weil wir ja schon einmal verloren haben, Innovations- und Taktgeber im Bereich der Erneuerbaren zu sein. Wir waren in der Bundesrepublik mit Photovoltaik, mit der Technik und Produktion Weltmarktführer. Dann ist im EEG sozusagen die Finanzierung schwierig geworden und damals hat dann eine CDU-geführte Bundesregierung mit Hilfe von FDP und SPD ehrlicherweise gesagt, gut, dann machen wir unattraktiv, dass man im Bereich Solar noch sozusagen weiter innoviert und forscht. Und damit ging es los, dass diese Wertschöpfungskette, die wir hatten, nämlich in der Produktion auch teilhaben zu können am Erfolg der Photovoltaik, Schritt für Schritt nach China gegangen ist. Ich will nicht, dass das sich so weiter verstärkt, sondern ich will, dass wir zurückholen, uns in der Technologie, in der Energieversorgung, die zu sein, die neuen Dinge dazu entwickeln. Und dazu gehört, wir haben in Nordrhein-Westfalen Netzwerk, ein Quantum NRW heißt es. Ich glaube, wenn wir die Frage von Quantentechnologie, wenn wir da die Stärke, die wir haben in Nordrhein-Westfalen wirklich, ich weiß, alle hören immer gerne, wer ist jetzt besser, Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Sie werden von mir jetzt Folgendes hören. Natürlich sind es wir in Nordrhein-Westfalen.
Wenig überraschend.
So, ja, aber wenn wir uns überlegen, was wir mit Quantencomputing alleine an Energieeffizienz erreichen würden, dann ist das ein Punkt, der eben mit dazu beiträgt, dass man nicht eindimensional nur auf die Energie und Energiekapazitäten guckt, sondern dass wir auch parallel daran arbeiten, dass wir den Gesamtverbrauch über einen technologischen Next Step sozusagen das erreichen. Nordrhein-Westfalen ist, und das will ich sagen, weil nicht, dass Sie den Eindruck haben, ah ja, die Neubauer, interessant, sitzt hier und verweist immer irgendwie in die anderen politischen Ebenen. Nein, nein. Wir sind das dicht besiedelste Land der Bundesrepublik, 18 Millionen Menschen, 396 Städte und Gemeinden, hoher Anteil an Wald. Wir sind Spitzenreiter und zwar unangefochten und seit jetzt 1,5, 2 Jahren im Genehmigen und Zubau von Windenergieanlagen. Das hat was damit zu tun, dass eine Klarheit in der Koalition besteht, dass das unser Weg ist, den wir in Nordrhein-Westfalen gehen. Das macht es allen Beteiligten leichter, sich bei Genehmigungsentscheidungen zu sagen, okay, die wollen das, dann lege ich den Ermessensspielraum so aus. Erstens. Zweitens haben wir in der Frage von Kapazitätenbildung damit eben auch eine Möglichkeit zu sagen, wie kriegen wir eigentlich jetzt zum Beispiel eine Dienlichkeit des Netzes für eine Systemintegration der Erneuerbaren hin. Und da aus dem Leben von Jupiter, dem Exascale-Rechner, vorgestern noch die Vorstandsvorsitzende des Forschungszentrums getroffen, Frau Professor Lamprecht, und sie sagte mir, Frau Neubauer, Jupiter hat jetzt gerechnet, erneuerbaren Produktion, Netzkapazitäten und jeweils dann sozusagen selber überlegt, wie müsste jetzt welches Netz an welcher Stelle ausgebaut werden oder wo muss sozusagen eine Steuerung der Punkte passieren. Dafür braucht es von den Verteilnetzbetreibern eine sehr ambitionierte Umsetzung der Digitalisierung, also die Netze müssen klüger werden, wir müssen die Erzeugungspunkte kennen, damit wir sie systemdienlich integrieren können. Das senkt die Kosten und das ist die richtige Antwort, statt zu sagen, so wie jetzt in den 10 Punkten aus dem Monitoringbericht abgeleitet, ja, der Energiebedarf wird dann nicht so hoch sein, weil das ist übersetzt nichts anderes, als dass man sagt, wir gehen in der energieintensiven Produktion runter. Also wenn die Energiebedarfe weniger werden, heißt das, man sagt eigentlich, energieintensive Branchen und auch Rechenzentren werden so nicht verarbeitet werden können. Ich halte das für einen falschen Weg. Ich glaube, es ist klug, Netze aufzubauen, die in der Lage sind, den Boom der Erneuerbaren klug kombiniert mit in der Perspektive wasserstofffähigen Kraftwerken, die immer reinspringen in ungefähr 1000 Stunden pro Jahr, wo die Volatilität von Sonne und Wind die sozusagen nicht hochperformant macht. Das, glaube ich, muss der Weg sein.
Ja, ich glaube, das sind auch alle bei Ihnen. Also ich glaube, zurück in die 90er möchte auch gar keiner mehr, in die alte Zeit sozusagen. Blicken wir mal ganz kurz nach vorne, weil ich gucke gerade auf die Uhr und ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Frau Neubauer muss gleich pünktlich raus in den Bundesrat. Ja. Wie sehen Sie sich so in 10 Jahren oder wie sehen Sie den Strukturwandel in 10 Jahren? Wenn Sie jetzt mal so eine Glaskugel nehmen und die so ein bisschen streicheln, wo denken Sie, wären Sie gerne in 10 Jahren bei dem Strukturwandel? Was wäre so das, worauf Sie gucken und sagen, super, das haben wir erreicht?
Also, es ist uns vor allem gelungen, das Thema KI flächendeckend in ganz Nordrhein-Westfalen zum Erfolg, an dem jeder teilhaben möchte, zu etablieren. Das heißt, das, was wir jetzt machen, von Ostwestfalen über Südwestfalen ins Rheinische Revier, greift und trägt Früchte. Ich will das gerne an 2 Beispielen verdeutlichen. Wir haben in Ostwestfalen Lippe ein Projekt laufen, das heißt künstliche Intelligenz und Digitalisierung, Achtung, im Handwerk. Weil bei künstlicher Intelligenz irgendwie so sehr abstrakt gedacht wird, was wissen wir auch nicht so genau. Da wird aber sozusagen mit unterschiedlichen Handwerksgewerken in einem Projekt versucht, wie schaffen wir damit 2 Dinge zu erreichen. Erstens eine Verringerung von Arbeitsunfällen. Also wenn man KI einsetzt dafür, dass man, wenn Schreinereien, Tischlereien an den großen Sägen arbeiten und KI sagt, Achtung, in dem Bewegungsmuster, wenn du das jetzt machst, dann ist dein Finger gleich ab, dann hilft das, dass wir es noch sicherer kriegen, ohne Bürokratie aufzubauen. Wir schaffen eine viel stärkere, zum Beispiel in Bäckereien mit dem Einsatz von KI in den Projekten, zielgenau den Bäckern sagen zu können, das Kundenverhalten deiner Kunden bedeutet, hör auf, so und so viele Brötchen von der Sorte zu backen, die du dann nicht losverkauft kriegst, sondern also zielgenauerer Einsatz von Rohstoffen. Sehr alltagstauglich an Brötchen erklärt, aber das ist natürlich auch, was man im zielgenauen Einsatz von Rohstoffen und auf dem Weg zur Circular Economy für alles, wo im Moment auch in der Industrie Rohstoffe eingesetzt werden. In Südwestfalen haben wir ein Projekt, wo wir zusammenbringen die Berufskollegs, die Wirtschaft, die Hochschulen in Projekten tatsächlich miteinander zu gucken, wie kriegen wir eigentlich jetzt diese 3 unterschiedlichen Satelliten mal auf einen Planeten, indem wir dann in einem KI-Production Lab sagen, das könnte der Weg sein, weil es ja richtig ist, dass im Mittelstand nicht die Abteilung da ist, die sagt, wir würden jetzt KI angehen, sondern in der Regel hat man einen entschlossenen Geschäftsführer, der sich in Netzwerke reingibt und dann geht was los. Oder es klappt eben nicht und man steht weiter sozusagen relativ analog da. Und das bedeutet, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der Wirtschaft zu sagen, ihr müsst damit reingehen in diesen Schnellzug, den wir aufbauen wollen. Und in 10 Jahren haben wir es geschafft, nicht nur Anwender von KI zu werden durch Anwendung von technologischen Lösungen Dritter, sondern das zu nutzen, was da ist. Wir haben das Lamar-Institut in Nordrhein-Westfalen in Bochum. Das ist auf sozusagen maschinelles Learning spezialisiert. Das, was da in Wissenschaft da ist, in erfolgreiche Geschäftsmodelle umgesetzt, bedeutet, the best is yet to come für Nordrhein-Westfalen. Dazu gehört zur Ehrlichkeit, dass wir diesen Strukturwandel in Offenheit und Ehrlichkeit diskutieren müssen, aber dass wir die Bande knüpfen, vor allem auch für diejenigen, die heute eine Minderheit sind, jung und wenige. Und dieser Generation sozusagen zu zeigen, wir haben verstanden, mit den Möglichkeiten über Schulden wirklich ein Infrastrukturhochlauf, der digitale und Sanierung von analoger Infrastruktur bedeutet, heißt, wir haben die richtigen Schlüsse gezogen, die Chancen von KI zu nutzen und daraus unseren Beitrag zu leisten, KI auch als Teil der Lösung für den Kampf gegen die Klimakrise zu nutzen, erstens. Und zweitens, ein ganz wichtiger Faktor für die Zukunft und 10 Jahre ist, gelingt es uns, dem Arbeits- und Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen. Und da kann natürlich Automatisierung, Robotik und KI ein ganz wesentlicher Baustein sein, das zu tun.
Okay, also ich habe verstanden, NRW wird sozusagen ein fantastisches Bundesland werden in 10 Jahren. Florierend, es ist jetzt ja schon natürlich,
also,
aber ich meine,
jetzt schon?
Durch KI wird es nochmal wesentlich besser für alle. Ich gucke auf die Uhr, ich sehe gerade, unsere Zeit ist eigentlich schon fast rum. Ich möchte aber nochmal ganz kurz hier den Raum öffnen und einmal in die Runde gucken, ob es noch Fragen hier aus dem Auditorium gibt. Und ich sehe gerade, hier gehen schon die Hände hoch. Ich glaube, 1, 2 Fragen können wir noch vielleicht zulassen.
Ja, hallo Frau Neubauer, danke, dass Sie da sind. Meine Frage geht auch in die Richtung Netzanschlusspunkte. Da hatten Sie ja gerade schon davon gesprochen, Sie haben viele Anfragen in NRW. Wir haben so große Verbraucher hier an der Stelle und Sie haben sehr viel jetzt auch über die Angebotsflexibilisierung gesprochen. Ich glaube, es gibt gerade einen ganz großen Markt auf der Nachfrageseite. Wir sehen das ja gerade im Endkundensegment über Batteriespeicher, große Industriebatteriespeicher. Wie gäbe es da vielleicht eine Möglichkeit, auch Rechenzentren als flexible Assets zu verstehen, die ihre Nachfrage eben entsprechend von Energiemarktsignalen anpassen könnten?
Mhm. Also wir haben jetzt erstmal folgende Aufgabe, nämlich der Bundesregierung mitzuteilen, dass das, was sie gerade machen im Energiewirtschaftsgesetz, das Gegenteil von dem ist, was die Netze brauchen. Im Moment ist nämlich die Lage die, dass ja einfach unpriorisiert, je nach Eingang, alles vorliegt bei den Netzbetreibern und ehrlich gesagt keine Priorisierung stattfindet. Das ist vor allem für da, wo notwendig Batterien und Speicherprojekte dazu beitragen, dass die Kosten des Netzausbaus geringer ausfallen, notwendig zu sagen, es gibt die Voraussetzung für Batteriespeicher im Netzanschluss, dass man sie systemdienlich anschließt. Jetzt gerade ist im ENWG reingekommen eine Privilegierung im Außenbereich, die das Gegenteil bewirken wird, sondern einen eh schon sozusagen überhitzten Markt nochmal befeuern wird. Ich werde gleich, deswegen muss ich wirklich pünktlich im Bundesrat sein, ich werde da gleich auch in einem Plenarantrag genau mit der Zielstellung einbringen, inwiefern wir sozusagen die Rechenzentren systemdienlich mit einbringen können, weil sie zwischenpuffern oder nicht, ist, glaube ich, was wir vor allem mit denen, die jetzt bei uns ja investieren wollen, zusammen mit den Verteilnetzbetreibern gerade besprechen. Eine fertige Antwort, die sozusagen einen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen der Rechenzentrumsinvestoren auch zeigt, haben wir da noch nicht, aber genau den Gedanken bringen wir mit. Helfen Sie gerne mit, dass wir die Systemdienlichkeit der Anschlüsse ins Netz zur Kosteneffizienz gegenüber der aktuellen Bundesregierung hinterlegen.
Ich könnte jetzt noch stundenlang mit Ihnen weitersprechen, aber wir haben die Zeit leider nicht. Das ist so schade.
Es ist so schade, aber ich bin, ich habe großes Glück, ich darf Mitglied des Bundesrates sein. Das ist die Länderkammer. Die Länder bilden ja den Bund und wir sind gerade dabei, eben in ganz wichtigen Fragestellungen Weichen für die Zukunft zu stellen und haben da eine selbstbewusste Position als Nordrhein-Westfalen.
Das merke ich.
Und die würde ich sehr, sehr gerne live und in Farbe vertreten können. Deswegen danke für die Gelegenheit, hier zu sein. Danke für die Fragen, die Sie auch gestellt haben. Noch einen guten Tag allen, die es haben, ein schönes Wochenende. Dann würde ich jetzt einfach aus dem Bild verschwinden.
Ich danke Ihnen fürs Kommen und für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Tschüss.
Alles Gute.
Danke.
Und vielen Dank auch Ihnen, dass Sie da waren. Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können. Ich verweise hier noch mal ganz kurz vielleicht auf unseren nächsten Termin. Am 1. Dezember wird hier mein Kollege Philipp Gröschel sitzen mit einem neuen Nachgefragt mit Professor Dr. Luise Hölscher zum Thema, wie gelingt der digitale Staat? Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder so zahlreich dabei sind. Vielen, vielen Dank. Kommen Sie gut in den Tag. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.